Ja, meine Lieben, also der sechste Tag zum x-ten Mal, ein bisschen zur Wiederholung. Also die Vorgeschichte war, die Königinnen und Könige, drei Paare sind geköpft worden, unbemerkt von den meisten Alchemisten wurden die Leichname in Särgen auf Schiffe verladen, in der Nacht nach dem Ereignis. Das hat nur der Christian Rosenkreuz mitbekommen. Und am nächsten Tag wird so eine Show inszeniert, könnte man sagen. Eine offizielle Bestattung findet statt mit leeren Särgen. Also die anderen Alchemisten außer dem Christian Rosenkreuz, es sind ja insgesamt 9, die berufen sind, das Werk zu vollziehen. Außer dem Christian Rosenkreuz hat aber niemand mitbekommen, dass in Wahrheit die richtigen Särge auf die Schiffe verladen wurden. Und mit den Schiffen geht es dann auf den See hinaus, der hinter dem Schloss liegt, und von dort durch eine Meeresenge hinaus aufs Meer. Bei der Meeresenge kommen noch die Sirenen, der Sirenengesang, und dann geht es eben weit übers Meer hinaus, bis zu der Insel mit dem Olympischen Turm, der heißt Olympischer Turm. Also so der Olymp als Göttersitz, irgendwo ist das Vorbild. Und diese Insel ist umgeben also von einer quadratischen Mauer, die ist ziemlich dick. Und dann der Turm selber ist noch einmal mit einer Mauer umgeben, liegt also sehr geschützt. Und am Vorabend des sechsten Tages in der Nacht, während die anderen sich schon zur Ruhe begeben haben, unten im Laboratorium, sie mussten nämlich nach der Ankunft in dem Laboratorium einiges vorbereiten, also Substanzen zubereiten, Mineralien zerreiben, Pflanzen aufarbeiten und so alle möglichen Säfte brauen, die dann von der Jungfrau Alchimia eingesammelt werden und die dann im Verlauf des Geschehens weiterverwendet werden. Aber in der Nacht jedenfalls kann der Christian Rosenkreuz nicht gleich schlafen und geht hinaus. Es ist eine ganz klare Vollmondnacht und er erkennt eine ganz besondere Sternenkonstellation, die also anzeigt, dass jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, dieses Werk zu vollbringen. Das ist immer ganz wichtig. Es muss der richtige Zeitpunkt statt. Also es geht, das Werk funktioniert nur, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Also es muss sozusagen, die Naturrhythmen müssen mit den inneren Rhythmen zusammenstimmen. Das ist ganz wichtig. Aber dann sieht er aus der Ferne 7 Seelenflammen herkommen, die hat er schon gesehen in der Nacht auch, wie die Särge verladen wurden. Das sind also die Seelenflammen der 6 Könige und offensichtlich das 7 Flammen, sonst spielt dieser Mohr, der die Köpfung vollzogen hat, dann aber selber geköpft wurde, auch eine Rolle dabei. Also es sind insgesamt 7 Flammen. Und die sieht er jetzt wieder über das Meer heran nahen. Und als das passiert, fängt sich aber der Himmel zu verdunkeln an. Also es bewölkt sich total, der Mond wird verhüllt, es wird stockdunkel. Und dann zieht er sich auch in das Laboratorium zurück, so schnell er kann, dass er noch überhaupt den Eingang findet. Weil es wird also wirklich stockfinster dann. Und am nächsten Tag, das ist jetzt der 6. Tag, von dem wir sprechen, soll das Werk beginnen. Also das heißt, es beginnt im 2. Stockwerk dann die eigentliche Tätigkeit. Und die Kuriosität bei der ganzen Sache ist schon, erinnert euch, wie sie hinaufgelangen. Sie gelangen nämlich durch eine Luke in der Decke hinauf, entweder mit einem Seil oder mit einer Leiter oder mit Flügeln, die ihnen angepasst werden. Und der Christian Rosenkreuz ist einer derer, die eine Leiter zugelost bekommen. Also es wird per Los verteilt, wer was hat. Also sprich, das Schicksal teilt zu, wie dieser Aufstieg möglich ist. Der Aufstieg ist ja eigentlich, das sind die inneren Entwicklungsschritte. Und diese drei Behelfe zeigen halt an, wie schnell das geht, mit dem Seil nämlich ist es unheimlich mühsam. Zuerst glaubt der Christian Rosenkreuzner, das wäre das Angenehmste, weil das wickelt man sich halt herum und kann es leicht mitnehmen, während die Leiter ist ziemlich schwer, die muss man schleppen. Allerdings ist dann das Hinaufklettern, da es ja doch auch schon ältere Herrschaften sind, das ist also ein bisschen mühsam.
Braucht
man Muskeln dazu, also ist nicht so ohne. Ich weiß nicht, ob ich da heute noch so locker aufklettern würde. Als Schüler habe ich das noch zusammengebracht, aber weiß ich nicht, das ist eher mühsam.
Luke erinnert mich an den Titel Die Pforte der Einweihung.
Ja. Es ist immer eine enge Luke und der Aufstieg ist also immer durch so eine enge Luke durch und er ist mit einer gewissen Mühe verbunden. Bis auf die halt die Flügel haben, bei denen geht es ziemlich leicht. Es ist die Frage, ob da nicht vielleicht auch was Luziferisches dahinter stecken könnte. Also das wird nicht wirklich jetzt genau angesprochen, aber könnte man sich schon.
Wenn ich Flügel angeschnallt kriege, ich komme nicht einmal einen Meter hoch.
Ja, also
das muss erst recht schwer sein.
Da wunderbarerweise funktioniert es aber sehr gut. Ja, also jedenfalls der richtige Weg ist der doch mit einer gewissen Überwindung, mit einer gewissen Mühe verbunden ist. Und das ist in dem Fall die Leiter. Mag auch ein bisschen das Bild der Himmelsleiter, das wir ja kennen aus der göttlichen Komödie, Jakobsleiter oder so, auf der die Engel auf- und absteigen, auch irgendwo daran ein Anklang sein.
Aber sie gibt auch eine stabile Basis.
Nicht? Sie gibt auch eine stabile Basis, richtig. Haben die anderen nicht. Richtig, haben die anderen nicht. Also das ist das einzig wirklich Stabile. Also mit dem geht er jedenfalls, klettert er hinauf und oben im zweiten Stockwerk wird dann eben so ein ovaler Sarg, aber ein brunnenartiger Sarg, weil er hat auch so einen Aufsatz, wo insgesamt 4 Rohre weggehen. Ich habe aber allerdings nicht alle 4 Rohre eingezeichnet, ich habe nur eins eingezeichnet. Und der Christian Rosenkreuz kombiniert als einziger richtig, ja, da werden die Leichname drinnen sein. Die anderen, die ja nicht wissen, dass die Leichname überhaupt auf die Insel gebracht wurden, die ahnen das nicht, aber er ahnt es und die werden jetzt da drinnen, da wird Flüssigkeit hineingegeben, versetzt mit allen möglichen Mixturen, die sie da unten zubereitet haben, das wird also alles dazugegeben und da werden jetzt diese Leichname völlig aufgelöst und es kommt eine blutrote Flüssigkeit heraus, die in einer goldenen Kugel aufgefangen wird. Und die wird dann danach fest verschlossen, diese goldene Kugel, wird von den Bediensteten, also es gibt, erstens sind da immer, ist die Jungfrau Alkimia ist dabei mit ihren Jungfrauen als Begleitung und es sind Musikanten dabei, die aber zugleich auch die Handlanger sind, die die Dinge wieder hereinbringen, zum Beispiel den Sarg, oder jetzt dann, nachdem hier am zweiten Tag das Werk vollendet ist, die Kugel hinaufschaffen in den nächsten Stock. Und das passiert aber nicht durch diese Luke, sondern das passiert irgendwo, muss da außen noch ein Weg sein. Also es muss außen noch einen Aufgang geben. Das habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber den muss es noch geben. Weil sowohl die Jungfrau Alkimia mit ihren Begleitern als auch die Musikanten und so, die turnen da immer außen irgendwo hinauf. Das kriegt man nicht genau mit, wie das funktioniert, aber es geht. Weil die Jungfrau Alkimia schaut dann immer von oben herunter und sagt, sozusagen kommt es doch rauf in das nächste Stockwerk. Im dritten Stockwerk ist jetzt die Kugel an einer Kette aufgehängt und da sind große Fenster rundherum, geht es um den ganzen Turm und es gibt zwischen den Fenstern immer eine Tür und wenn man diese Tür aufmacht, ist dahinter ein Spiegel. Und das Licht fällt halt jetzt so geschickt herein, dass es auf die Spiegel auch fällt und von den Spiegeln konzentriert wird auf die Kugel. Also mit, und zwar ist das die Morgensonne, also es ist relativ ein Morgen.
Noch herunten, ja.
Noch herunten, ja, genau. Da wo es auch so ein bisschen orange noch gefärbt. Also es ist das Morgenlicht, die Morgenröte, wenn man so will, aber die wird doch so konzentriert durch die Spiegel, dass diese Kugel erhitzt wird. Und nachdem das eine Zeit lang passiert ist, begibt man sich zum Frühstück, also nimmt man das Frühstück ein und währenddessen kann die Kugel auskühlen und die Kugel wird dann geöffnet, das heißt, sie wird auseinandergeschnitten. Und zwar mit einem Diamanten wird sie auseinandergeschnitten. Das ist das Einzige, das das schneiden kann. Und was drinnen zum Vorschein kommt, ist jetzt, hat nicht mehr diese blutrote Farbe, sondern ist durch diesen Prozess des Erwärmens verändert worden und dadurch ist ein Ei, ein weißes Ei, ein großes weißes Ei entstanden. Und dieses große weiße Ei wird jetzt von den Bediensteten wieder hinaufgebracht in das nächste Stockwerk und da gibt es jetzt einen viereckigen Kupferkessel mit einem Sandbad. Also da ist Sand drinnen in dem Kupferkessel. Der Kupferkessel hat auch auf allen vier Seiten bestimmte Beschriftungen, ist jetzt nicht so wichtig. Und da wird das Ei sozusagen bei gelinder Wärme in dem Sandbad ausgebrütet. Und tatsächlich schlüpft dann ein Vogel aus, selbstständig, also er pickt, wie das halt Vögel gern tun, pickt sich selber heraus. Und ist ganz schwarz am Anfang und noch ziemlich verklebt vom Blut. Also das heißt, in dem Ei war noch was Blutiges drinnen irgendwo. Und jetzt muss dieser Vogel gefüttert werden und er muss auch angebunden werden. Das ist wichtig, der Vogel wird angebunden.
Weil er
sehr ungebärtig ist. Und ich habe dann ein bisschen Wasser vor den Schluck. Muss also da angebunden werden. Weil er ist sehr ungebärtig, also er ist sehr, sehr unruhig, sehr wild und peckt da so hin überall, also man muss ziemlich aufpassen. Also es sind Seelenkräfte, die noch nicht geläutert sind. Weil der Vogel ist immer Bild für Seelenkräfte, für astralische Kräfte. Bei den Ägyptern zum Beispiel, der Astralleib der Ba wird auch durch eine Vogelhieroglyphe zum Beispiel dargestellt. Das ist also immer Bild für astralische Kräfte, die sozusagen die eigentliche Seelensubstanz bilden. Und die ist noch sehr sehr aufrührerisch. Und wie kann man ihn besänftigen? Oder wie kann man ihn verwandeln? Er muss gefüttert werden. Aber er wird gefüttert mit Blut. Und zwar mit dem Blut der getöteten Königinnen und Könige.
Da gibt es noch eine.
Da gibt es noch. Ja, das wurde nämlich zurückbehalten, weil es wurden bei der Köpfung wurde gesondert das Blut aufgefangen und extra die Leichname. Also das heißt, das Blut wurde gesondert mittransportiert. Und mit dem Blut wird er jetzt dreimal gefüttert. Das hängt offensichtlich mit den drei Paaren zusammen, weil es gab ja drei Paare von Königinnen und Königinnen. Also die Dreizahl hängt mit den Seelenkräften zusammen. Denken, fühlen, wollen zum Beispiel. Oder wenn man auch will, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele. Also mit diesen Dingen hängt es zusammen. Im Seelischen ist immer die Dreizahl das Maßgebende. Und dann muss er auch dreimal gefüttert werden, um diese Läuterung zu vollziehen. Und tatsächlich wird aus dem schwarzen, blutverschmierten Vogel, der wechselt sein Gefieder, also es fallen ihm die Federn aus, es kommen neue Federn. Im imaginativen Bild geht das ja sehr gut, sind ja alles Bilder. Er wird weiß als nächstes, das heißt, wir haben als nächstes Stadium einen schneeweißen Vogel. Und er muss aber immer noch angebunden bleiben, er ist zwar schon zahmer, aber noch immer mit Vorsicht zu genießen. Und dann wird er noch einmal gefüttert und dann wird er schließlich zu einem bunten Vogel, also er kriegt ein ganz buntes Gefieder. Also es wird der schwarze Vogel gefüttert, es wird der weiße Vogel gefüttert, es wird zuletzt der bunte Vogel auch noch einmal gefüttert, offensichtlich mit dem feinsten Blut dann schon. Und dann ist hier im vierten Stock die Arbeit vollendet und der Vogel wird hinaufgebracht in den nächsten Stock, ins fünfte Stockwerk. Und im fünften Stockwerk wird jetzt ein Bad bereitet, also da kommt Wasser hinein und ein weißes, milchiges Pulver, es entsteht also so eine milchige Flüssigkeit. Und der Vogel ändert jetzt wieder seine Farbe, er verliert nämlich jetzt überhaupt alle Federn, also er ist jetzt ein nackter Vogel sozusagen.
Ein gerupfter
Vogel. Aber er ist ganz blau am Körper. Der Körper ist ganz blau, nur der Kopf bleibt weiß, der Kopf wird weiß. Das ist also das Werk im fünften Stock. Von dort geht es hinauf in das sechste Stockwerk und im sechsten Stockwerk finden wir jetzt wieder den Altar mit den sechs Dingen, die auch bei der Köpfung anwesend waren. Also der Altar ist ganz wichtig. Da gibt es eben ein Buch, in schwarzen Samt eingeschlagen. Dann gibt es den Leuchter, einen elfenbeinernen Leuchter, mit dem Licht, das überhaupt nicht flackert, aber doch ein offenes Licht ist. Also es ist keine Glühbirne, haben es damals an einen Kopf, sondern es ist ein offenes Licht, aber es flackert nicht. Dann gibt es einen Himmelsglobus, Sternenglobus, also der zeigt nicht die Erde an, sondern den Sternenhimmel an. Dann gibt es eine Uhr mit Schlagwerk dazu. Die ist ganz wichtig, weil die Uhr zeigt immer an eine besondere Konstellation. Ja, und dann gibt es genau einen kristallenen Brunnen. Das kann ich nicht mehr da wirklich herzeigen, aber es gibt einen kristallenen Brunnen, aus dem auch eine rote Flüssigkeit, aus dem auch eine rote Flüssigkeit kommt. Und schließlich gibt es den Totenkopf. Das ist das sechste. Und aus dem Auge des Totenkopfes kommt halt diese Schlange, die wieder beim anderen Auge hineinkriecht. Und jetzt wird der Vogel hinaufgebracht und der Vogel pickt also immer nach der Schlange hin und die Schlange schaut, dass sie möglichst schnell wieder hineinkommt, aber sie wird trotzdem schwer verletzt und blutet, wird aber dann in ein heilsames Bad gegeben, sodass sie wieder geheilt ist. Die Schlange hat was mit der Paradiesenschlange natürlich auch zu tun, also mit den luziferischen Kräften, die bluten müssen, die aber auch wieder geheilt werden müssen und die dabei sein müssen bei der ganzen Sache. Also ohne diese Kräfte geht es nicht. Und der Vogel, der jetzt blau-weiß ist, wird mit dem Blut dieser Schlange auch gefüttert. Dagegen wehrt er sich eigentlich ziemlich stark, aber es nutzt ihm nichts. Er wird gefüttert und er wird auch dann letztlich ganz friedlich und legt selber seinen Kopf auf das Buch und ihm wird dann der Kopf abgeschlagen. Und da kommt kein Blut heraus. Also es ist überhaupt kein Blut in den Kopfbereich kommt. Aber es wird dann auch die Brust geöffnet. Und da springt das Blut, das Herzblut sozusagen heraus. Also das ist so ein bisschen wie der Pelikan, der sich die Federn ausrupft und mit seinem eigenen Blut dann die Brust aufreißt und mit dem eigenen Blut die Jungen füttert. Das ist auch das Bild für den Christus oft. Also der Pelikan, der mit seinem Herzblut die Seinen ernährt und belebt wieder. Ja, und der Körper des Vogels, der ja geköpft ist, der also tot ist, der wird dann verbrannt und die Asche wird gesammelt und kommt in eine Zedernholzkiste hinein. Da wird die Asche gesammelt und dieses Zedernholzkistern wird dann hinausgetragen. Und jetzt gibt es eine Art Schauspiel oder Ablenkung irgendwie. Die Jungfrau Alkymia fängt nämlich, wählt drei von diesen neuen Alchemisten aus und wirft, und zu denen nämlich auch der Christian Rosenkreuz gehört, und wirft ihnen vor, dass sie ihr Werk nicht gut genug gemacht haben und dass sie nicht würdig sind, es jetzt zu vollenden. Das dürfen nur die anderen machen, und sie werden sozusagen mit Schimpf und Schande hinausgeworfen aus dem sechsten Stockwerk. Und kaum sind sie draußen, also am Gang da draußen irgendwo, wo dann der äußere Aufgang hinauf in den nächsten Stockwerk kommt, bricht großes Gelächter aus. Das Ganze war ein großes Theater, weil eigentlich sind die drei die Auserwählten, die das Werk zu Ende führen sollen, und die Zurückgebliebenen werden dann mit untergeordneten Aufgaben beschäftigt. Die glauben zwar, dass sie am großen Werk arbeiten, aber es ist in Wahrheit eben nicht das große Werk. Bezieht sich dann sogar wirklich auf die Kunst, den Stein der Weisen zu machen im Sinne der Goldmacherkunst, also der Stein, der unedle Metalle in Gold verwandeln kann. Das ist aber nur die minderwertige alchemistische Kunst. Die hohe Kunst besteht eben in der Verwandlung des Menschen selber. Und dazu sind nur die drei auserwählt, zu denen auch der Christian Rosenkreuz gehört. Und die werden jetzt außen hinaufgeführt ins oberste Stockwerk. Das hat ein Kuppeldach noch. Ihr erinnert euch vielleicht, der Turm wurde so geschildert, dass er eigentlich aus insgesamt 7 Türmen besteht, die aber innen alle ineinander übergehen, also nur von außen schaut es so aus. Und die sind also alle herumgebaut um einen zentralen Turm, der etwas höher ist. Also wenn ich das jetzt so zeige, schaut es ungefähr so aus. Ich glaube, ich habe nicht verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und aber die Zwischenmauern dort, die existieren nicht. Das geht also alles dann irgendwie da innen ineinander über. Jetzt ein bisschen verschmiert, aber. Also innen ist das Ganze offen, so. Und da von außen erscheint es aber so, als wäre da noch der 7. Turm. Und der hat die Kuppel. Also den kann ich nicht so strichliert haben.
Ja, man kann sich schon vorstellen.
So ungefähr schaut es aus. Und diese Kuppel hat auch oben eine Öffnung. Das ist auch wichtig. Weil jetzt geht das eigentliche Hauptwerk da an, dass also die Königinnen und der König und die Königin wiedergeboren werden, in erneuerter Gestalt. Also es entstehen jetzt nicht drei Paare, sondern nur mehr ein Paar. Und zwar wird dazu die Asche des Vogels genommen, die wird angerührt mit Wasser, mit allen möglichen Saften. Das ist eben die Aufgabe der drei auserwählten Alchemisten. Und die wird zu so einem Art Teig verarbeitet. Also da entsteht eine teigartige Masse, und die wird jetzt in Formen gegossen, diese teigartige Masse, beziehungsweise das wird geknetet, sodass zwei kleine Menschenfiguren entstehen, die 4 Zoll lang sind, also klein. 10 Zentimeter ungefähr. Und die kommen dann in den alchemistischen Ofen hinein. Das ist der Ofen, in dem die Alchemisten üblicherweise eben den Stein der Weisen zubereitet haben. Und da werden sie sozusagen jetzt ausgebacken, irgendwie könnte man sagen. Das ist jetzt der siebente Tag und das werde ich euch ein bisschen was dazu vorlesen, dass wir die ganzen Details schön haben. Da wird sich dann auch zeigen, dass der Christian Rosenkreuz auch noch wieder etwas mehr mitbekommt als seine zwei Begleiter. Also auch er ist unter diesen drei Auserwählten doch noch der, der auch noch etwas mehr erkennt. So, also sie sind hinaufgebracht worden, nachdem sie vorher diesen ganzen Spott über sich ergehen haben lassen müssen und man draußen noch herzhaft gelacht hat sie werden auch empfangen von dem Alten. Der Alte ist sozusagen der Herr dieses ganzen Turmes. Der sagt ihnen also, lernt heraus, liebe Söhne, sprach er, dass der Mensch niemals weiß, wie gut es Gott mit ihm meint. Und unter solchem Gespräch erschien auch die Jungfrau mit ihrem Kästchen und nachdem sie uns richtig ausgelacht hatte, leerte sie die Asche in ein anderes Gefäß, füllte das ihrige wieder mit einer anderen Materie und erzählte, sie müsse jetzt den übrigen Künstlern einen blauen Dunst vormachen. Wir sollten währenddessen tun, was uns der Alte auftragen würde und in unserem bisherigen Fleiße nicht nachlassen. Dann verließ sie uns und ging in den siebenten Saal hinauf. Also das heißt, das ist eigentlich irgendwie schlecht gezeichnet.
Vielleicht ein Kellergeschoss, aber...
Man müsste nur da was einziehen, der Ofen gehört da hinauf.
Ins Dachgeschoss.
Ins Dachgeschoss.
Haben wir ja letztens gesprochen.
Jetzt. Ja, genau. Genau. Na gut, wir werden ein Dachgeschossarzt anbringen.
Da haben wir noch gescherzt, so wie hier im Dachgeschoss.
Ja, genau. Also der Ofen gehört da rauf.
Ja, der Turm, immer der Turm, gell? Dieser
ja. Ich mache ihn halt jetzt kleiner, den Ofen.
Sonst
geht
das
nicht.
Kommt ja auch oft in den
Märchen
vor, ne?
Richtig.
Danöschen zum Beispiel. Wo war das da alte Frau da oben am Turm?
Genau. Also da in den Ofen kommt das dann rein. Und da unten arbeiten halt die anderen Alchemisten. Mhm. Also das ist das Dachgeschoss, der Kuppelsaal. Mhm.
Aber den Ofen muss man dann auch hinauffüllen.
Bitte?
Den Ofen müssen wir dann auch. Nein, aber also geschrieben, meine ich.
So. Ja, genau. 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 So, also dann verließ sie uns, die Jungfrau Alchimia, und ging in den siebenten Saal hinunter, in den sie unsere Gefährten beorderte. Also das sind die sechs Zurückgebliebenen. Was sie dort anfangs mit ihnen ausführte, kann ich nicht wissen, denn nicht nur war es ihnen strengstens verboten, etwas darüber auszusagen, sondern auch wir konnten während unserer Arbeit ihnen nicht durch die Ritzen im Boden zusehen. Unsere Arbeit aber war folgende. Wir mussten die Asche mit unserem vorher präparierten Wasser anfeuchten, bis sie ein dünner Teig wurde. Dann stellten wir diese Masse auf das Feuer, bis sie gut heiß war. Nun gossen wir sie in zwei kleine Förmchen oder Modelle und ließen sie ein wenig abkühlen. Jetzt hatten wir etwas Zeit, unseren Gesellen durch einige Spalten im Boden zuzuschauen. Die waren nun auch an einem Ofen eifrig beschäftigt. Das ist eigentlich, eigentlich dürfen wir da einen Ofen hinzeichnen. Da ist auch ein Ofen. Gut. Also da ist auch ein Ofen. Ofen. Es gibt also zwei Öfen. Jeder musste selbst mit einem Rohr das Feuer anblasen. Also, wichtig. Sie standen also herum und bliesen, dass ihnen schier der Atem ausging und meinten noch Wunder, wie viel sie uns voraus wären. Das Blasen dauerte so lange, bis unser Alter uns wieder zur Arbeit mahnte, sodass ich nicht sagen kann, was nachher geschah. Also die müssen das anblasen. Das war auch wirklich so, dass die Alchemisten das eben gemacht haben, die Luftzufuhr ist ja selber geblasen und so. Später ist das dann mit Blasbalken und so auch gegangen, aber ursprünglich wurde wirklich hineingeblasen. Und anfangs waren die Öfen so, dass sie einfach immer in einer bestimmten Dimension gebaut waren, wenn man eine bestimmte Temperatur erreichen wollte. Also größere, kleinere und so weiter. Später hat man dann Türchen eingebaut, mit denen man das besser regulieren konnte. Aber es ist ja hier sowieso nur als Bild gebraucht. Also es ist jedenfalls ein Prozess, der im Feuer stattfindet, in der Hitze stattfindet. Das ist also ganz wichtig, weil es geht letztlich darum, ja, dass das Wärmeelement ist, das wo am unmittelbarsten das Geistige die Verbindung hat. Und zwar über das Wärmeelement findet die Verbindung mit dem Physischen dann letztlich statt. Ja, also jetzt, wir öffneten die Förmchen und da lagen zwei schöne, helle und fast durchscheinende Figürlein, wie sie die Menschenaugen niemals gesehen. Ein Knäblein und ein Mägdlein, jedes nur 4 Zoll lang. Was mich am meisten wunderte, sie waren nicht hart, sondern weich und aus Fleisch, wie sonst ein Mensch. Doch war kein Leben in ihnen, so dass ich wirklich glaubte, dass auch das Bild der Frau Venus auf solche Art gestaltet worden sei. Diese engelschönen Kinder legten wir zuerst auf 2 Atlaskissen und betrachteten sie eine gute Weile, bis wir über der zierlichen Erscheinung schier uns selbst vergaßen. Also jetzt, die sind wunderschön. Erinnert euch, oder vielleicht erinnert ihr euch, als die Szene mit der Köpfung der Königinnen und Könige beschrieben wurde, hat er extra erwähnt, dass sie zwar schön waren, aber doch nicht so vollendet, wie man sich's vielleicht hätte denken können.
Ja, also da sie,
hat man gesagt, da hat noch was gefehlt. Es war noch nicht vollendet. Jetzt sind sie wirklich makellos. Aber sie sind noch nicht belebt. Aber interessanterweise schon aus Fleisch gestaltet. Also es hat schon fleischartigen Charakter. Die werden jetzt auf 2 Atlaskissen gelegt, nicht Kisten, Kissen, und betrachten sie eine Weile, bis wir über die zierliche Erscheinung schier uns selber vergaßen. Der Alte zügelte uns und befahl, ihnen ein Tröpfchen nach dem anderen von des Vogels Blut, das wir in einer goldenen Schale aufgefangen hatten, den Figürchen in den Mund fallen zu lassen. Also erinnert euch, aus der Brust des geköpften Vogels kam das Blut, das wurde also aufgefangen in einer goldenen Schale und jetzt tröpfchenweise lässt man es in den Mund fallen. Davon wuchsen sie zusehends und wurden, wie sie es zuvor klein schon waren, gleichermaßen größer und schöner, so dass wirklich alle Maler hätten da sein sollen, um beim Anblick dieser Geschöpfe der Natur sich ihrer Kunst zu schämen. Also die werden jetzt, sie wachsen und werden noch immer schöner und schöner. Also das Musterbilder des Menschseins sozusagen, die jetzt da entstehen. Nun wurden sie so groß, dass wir sie von den Kissen aufnehmen und auf einen langen, mit weißem Samt bedeckten Tisch legen mussten. Der Alte befahl uns auch, sie bis an die Brust mit einer feinen, weißen, doppelten Atlasseide zu bedecken, was uns um ihrer unaussprechlichen Schönheit willen widerstrebte. Aber sie müssen jetzt zugedeckt werden, zumindest bis daher, bis an die Brust. Um es kurz zu machen, ehe wir das Blut auf diese Weise ganz verbraucht hatten, waren sie schon so groß wie Erwachsene, hatten goldgelbes gelocktes Haar und die erwähnte Venusgestalt war an ihnen gemessen ein Nichts. No, bitte. Es war jedoch noch keine natürliche Wärme und Empfindung in ihnen, sondern sie waren tote Gebilde, wenn auch von lebendiger und natürlicher Farbe. Also sie haben interessanterweise bereits die Inkarnatfarbe, aber sie leben noch nicht. Und weil zu befürchten war, dass sie allzu groß würden, wollte der Alte ihnen nichts mehr geben lassen, sondern er bedeckte mit dem Tuch auch noch ihr Gesicht und ließ den Tisch ringsherum mit Fackeln bestecken. Also jetzt sind sie ganz zugedeckt, sie werden nicht mehr weiter mit Blut versorgt. Und Fackeln werden aufgestellt. Warum? Was ist mit den Fackeln? Hier muss ich den Leser warnen, dass er diese Lichter nicht als notwendig betrachtet, denn es war lediglich die Absicht des Alten, uns nicht merken zu lassen, wann die Seele in die Gestalten führe. Wie wir es auch nicht bemerkt hätten, wenn ich die Flammen nicht zuvor schon zweimal gesehen hätte. Das heißt, der Christian Rosenkreuz ist ja der Einzige, der diese Seelenflammen nämlich schon gesehen hat. Also einmal nach der Köpfung in der Nacht und dann in der Nacht vom 5. auf den 6. Tag bereits auf der Insel. Da hat er schon gesehen, dass sich die nähern irgendwo. Also die müssen schon irgendwo in der Nähe sein.
Entschuldigt, ich muss mir noch schnell was holen.
Ja, tu mir. Ja, ich weiß nicht, es wird schon wieder ein bisschen frisch.
Das waren wie viele jetzt?
So, also, ja, aber sie sind noch nicht wirklich da. Jetzt werden einmal im Lichter um diesen Tisch mit den beiden Gestalten, die verhüllt jetzt sind, vollkommen verhüllt sind, und rundherum werden Fackeln aufgestellt, werden Lichter aufgestellt.
Wie viele das sind, wurde jetzt
nicht wird nicht erwähnt, und er sagt auch, es ist eigentlich unwichtig, die haben keine besondere Funktion, die sollen nur ablenken von dem eigentlichen Geschehen. Und das betrifft also dann seine zwei Gefährten, die kriegen also dann gar nicht mit, wann die Seelenflammen wirklich einziehen in diese Gestalten. Aber also der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der das ahnt, dass es darum geht, und er sagt auch, doch ließ ich die drei anderen, aha, es sind also insgesamt vier, habe ich mich falsch ausgedrückt, das ist der Christian Rosenkreuz plus drei andere. Plus drei andere. Also das heißt, es sind vier insgesamt.
Naja, oder mit dem Alten?
Na, der Alte, der kennt sie sowieso aus. Der weiß das Ganze. Nein, es ist der Christian Rosenkreuz plus drei Begleiter. Da habe ich mich geirrt. Also doch, ich ließ die drei anderen in ihrem Glauben. Und auch der Alte wusste nicht, dass ich etwas mehr gesehen hatte. Also der Alte kennt sich schon aus, aber er hat nicht mitbekommen, dass der Christian Rosenkreuz auf das ganze Theater nicht hereinfällt, sondern weil der Alte macht ja das ganz bewusst, um abzulenken von dem eigentlichen Geschehen. Weil das ist natürlich das höchste Geheimnis, also wenn diese Seele wirklich in die Verkörperung hereinkommt, wenn sie den Leib bezieht. Und der Alte ordnete jetzt an, uns auf eine Bank dem Tisch gegenüber zu setzen. Bald darauf erschien auch die Jungfrau mit Musik und allem Gefolge. Sie brachte zwei schöne weiße Gewänder, dergleichen ich im Schloss niemals gesehen und die ich auch nicht beschreiben kann, denn ich meinte, sie wären aus reinem Kristall. Sie waren aber weich und nicht durchsichtig, so dass ich es nicht erklären kann. Also ganz sonderbares Material. Kristall ist
Gläsern,
aber doch nicht durchsichtig und zugleich weich. Also ein sehr großes Geheimnis. Das hängt mit dem Geheimnis des physischen Leibes zusammen. Des physischen Leibes, aber der Ausdruck des der Ich-Kraft ist. Also es hängt mit dem Auferstehungsleib auch letztlich zusammen, die ganze Sache. Also Kristall hat nämlich eigentlich was zu tun mit den allerhöchsten gestaltenden Kräften. Die kommen ja im Grunde vom Kristallhimmel. Der Kristallhimmel ist also die Sphäre, die noch jenseits der Fixsternsphäre ist, also bildlich gesprochen, wo die Fixsterne darauf befestigt sind, so hat man das in der Antike halt irgendwie geschildert. Aber in Wahrheit ist das bereits also der Übergang von der Welt, die noch irgendein sinnliches Pendant zu dem geistigen Hintergrund hat, zu der Welt, wo ich überhaupt kein sinnliches Bild mehr habe. Das ist der Hintergrund sozusagen. Da geht es bereits über in den höchsten geistigen Bereich, also in dem Bereich, aus dem die Schöpfung aus dem Nichts kommt. Aber dieses Nichts heißt deswegen Nichts, weil man es nicht mehr beschreiben kann. Es ist weder klein noch groß, noch dick noch dünn, noch irgendwie in Worte zu fassen. Es ist grenzenlos. Das hängt zusammen mit dem, was die Hebräer, die Kabbalisten zum Beispiel das Ein Sof nennen. Das ist auch der Bereich, der in sich sogar noch dreigegliedert ist. Aber Ein Sof heißt das Nichtbegrenzte. Also sie haben sogar dann in dreistufiger Variante, da ist nämlich der Trinitätsgedanke auch drinnen, der nämlich durchaus aber zusammenhängt dann mit dem Christentum, weil diese kabbalistischen Lehren sind ja entstanden zu einer Zeit auch im Judentum vor allem, aber in einer Zeit, als es das Christentum auch schon gab. Also da ist diese Lehre zumindest weiterentwickelt worden und daher hat dieser höchste göttliche Bereich, der eigentlich mit der Trinität zu tun hat, hat auch bei den hebräischen Kabbalisten so eine dreigliedrige Struktur. Es ist das Ein, es ist das Ein Sof und das Ein Sof Aur. Also das Ein ist das Nichts. Das Ein Sof ist das Nicht. Also ein könnte man sagen ist nichts. Ein Sof ist das Nicht-Begrenzte, also das Unbegrenzte, und das Ein Sof Aur ist das Nicht-Begrenzte Licht.
Licht.
Das sind so die drei Untergliederungen, könnte man sagen, die aber doch eine Einheit bilden. Und meistens wird als Gesamtbegriff dafür das Ein Sof genommen. Und das steht in Wahrheit für den Christus. Das Nichts selber, das ist der Weltengrund, das ist der Vatergott. das absolute Nichts sozusagen, das Nichts, aus dem alles wird. Aber fassbar oder die eigentliche Kraft, die es in Erscheinung bringt, die Schöpfung in Erscheinung bringt, ist ja in Wahrheit der Christus. Ja, der Christus ist der, den die Inder schon verehrt haben als den Vishwakarman. Da ist das Wort Karma drinnen. Karma hat immer was mit dem Tun zu tun, mit dem Tätigsein. Also der Vishwakarman ist der Alltätige. Das heißt, das ist der die Schöpfung in Erscheinung bringt. Der Vater Gott bleibt eigentlich im Hintergrund. Der ist sozusagen die unsichtbare Grundsubstanz, die das alles trägt, aber der es in Erscheinung bringt, ist eben der Christus. Und dem entspricht das Ein Sof. Und wenn man dann den Heiligen Geist noch will, als Drittes, entspricht es dann dem Ein Sof Aur, dem nicht begrenzten Licht, dem geistigen Licht, dem Geisteslicht. Aber das eben auch so, wenn man will, blendend ist, dass man keine Details fassen kann. Das ist so, ich kann nicht sagen, wo es anfängt, wo es aufhört, ich kann darin zunächst einmal nichts unterscheiden, aber so ist nämlich der Heilige Geist eigentlich, also das eigentlich Geistige. Es ist die Kraft, durch die ich dann aber alles andere erkennen kann. Aber selber kann ich nichts darüber sagen, ich kann nicht sagen, wie groß es ist, welche Farben es hat, weil dann wäre es schon was Einzelnes, das sich von was anderem unterschiede. Es enthält eigentlich alle Gegensätze in sich. Sonst könnte ich damit nicht alles fassen. Und das steckt also alles irgendwo da dahinter. Ja, also jetzt haben wir auf dem Tisch eben die zwei Gestalten zugedeckt, mit den Leuchtern umgeben. Die Jungfrau kommt herein, die Musikanten kommen herein. Sie bringt also diese schönen Gewänder aus reinem Kristall, aus diesem reinen Kristall. Und dieser Kristall, mit den Kristallen, das hat eben wirklich diese Bewandtnis, die Kräfte kommen aus dem Bereich des Kristallhimmels, das sind also die Kräfte, das sind die allerersten Kräfte, die aus diesem nicht fassbaren Bereich der Trinität heraustreten. Und die schaffen das Höchste, das man überhaupt schaffen kann, und das Höchste, das man schaffen kann, ist der physische Menschenleib. Das ist das Höchste. Dazu gehört die höchste geistige Kraft. In dem physischen Leib des Menschen wirkt die höchste schöpferische Kraft. Und die, damit es Auferstehungsleib wird, muss aber voll individualisiert, also voll durchicht werden. Das ist das Geheimnis dieser Kleider hier, dieses Kristallkleides, das die bekommen. Eben kristallern, aber weich und nicht durchsichtig. Sodass ich es nicht erklären kann, sagt der Christian Rosenkreuz. Diese legte sie auf einen Tisch nieder, diese Gewänder, und nachdem sie ihre Jungfrauen auf den Bänken ringsherum hatte Platz nehmen lassen, fingen sie und der Alte um den Tisch herum viel Gaukelwerk an, nur um uns zu blenden. Also jetzt entsteht alle mögliche Palimborium machen will, das im Grunde nur vom eigentlichen Geschehen ablenken soll. Das geschah, wie gesagt, unter dem Dach, das so erstaunlich gebaut war, denn an der Innenseite bestand es aus 7 Kuppeln, von denen die mittlere etwas höher war. Also wir müssen das noch genauer zeichnen. Da sind nämlich auch so Kuppeln drauf. Irgendwie. Und wir müssen da im Grund schon noch irgendwie eine kleine Zwischenebene einziehen. Das passt noch immer nicht ganz.
So. So.
Der Ofen kehrt jetzt. Ich stelle den Ofen jetzt gleich ein bisschen zur Seite, damit ich den Tisch mit den. Also da ist der Ofen, wo die kleinen Figuren mal ausgereift werden und dann kommen sie auf den Tisch. Drauf. Die werden zugedeckt, aber das Zeichen jetzt nicht mehr rein, sonst kennt man sie gar nicht mehr aus. Also das 7. Stockwerk ist das da drunter und oben ist das, dieser Kuppelsaal. So. Also das geschah, wie gesagt, unter dem Dach, das so erstaunlich gebaut war, denn an der Innenseite bestand es aus 7 Kuppeln, von denen die mittlere etwas höher war und zu oberst ein kleines rundes Loch hatte. Es war aber noch geschlossen und wurde von keinem der anderen wahrgenommen. Also das ist ein ganz kleines Lückerl, das da oben ist und es ist jetzt noch geschlossen. Nach vielen Zeremonien traten 6 Jungfrauen herein, deren jede eine große Posaune trug, die mit einer grünen, leicht brennbaren Materie wie mit einem Kranz umwunden war. Also Posaune und mit irgendeinem brennbaren Zeug umwunden. Der Alte nahm eine der Posaunen und nachdem er am Kopfende einige Fackeln weggeräumt und auch die Gesichter wieder aufgedeckt hatte, setzte er sie einem der Leichname an den Mund. Und zwar so, dass der obere und weite Rand der Posaune gerade auf das soeben beschriebene Loch der Kuppel gerichtet war.
Also jetzt wird da eine Posaune angesetzt. Und diese Posaune ist aber mit einem brennbaren Grünzeug noch umwunden. Ist jetzt nicht mehr sehr leicht erkennbar. Also die Posaune und die ist mit dem brennbaren grünen Pflanzenzeug umwunden. Ja.
So, meine Gesellen schauten immer nur auf die Gestalten, also die schauen halt jetzt beobachtend genau, was dort passieren könnte. Ich aber hatte andere Gedanken, denn sobald das Laubwerk oder der Kranz um die Posaune angezündet wurde, jetzt wird das eben noch angezündet, damit das ja ablenkt, weil da glänzt es jetzt und brennt rund um die Posaune, sah ich, wie sich das obere Loch öffnete und ein heller Feuerstreifen durch das Rohr hinabschoss und in den Leichnam fuhr. Also Leichnam ist noch, wird es noch genannt, weil es ja noch nicht belegt ist.
Ja.
So, also da fährt jetzt ein Feuerschein hinein.
In die Posaune, oder?
In die Posaune. Und von der Posaune in den Mund der Gestalt. Wenn der Bus annehmen und die Fahrrichtung abheben. Sonne, der Brand wird ein bisschen herum. Also ziemlich spektakulär halt das Ganze, sodass die nichts mitbekommen von diesem geheimnisvollen Moment, wo die Seele in den Körper fährt. Darauf wurde das Loch wieder geschlossen und die Posaune weggeräumt. So wurden meine Gesellen an der Nase herumgeführt, damit sie meinten, das Leben wäre durch die Flammen des Laubwerks in die Gestalt hineingekommen. Denn sobald sie die Seele empfangen hatte, öffnete die Gestalt die Augen, doch bewegte sie sich kaum. Abermals hielt der Alte eine zweite Posaune an ihren Mund und entzündete die Flamme von Neuem, und so wurde die Seele durch das Rohr herniedergeleitet. Also jetzt ein zweites Mal. Dies geschah bei jeder Gestalt dreimal. Naja, wir hatten ja drei Paare, nämlich die drei Seelenkräfte. Und das alles nur in einer männlichen und weiblichen Variante sozusagen, weil es ja König und Königin ist. Und das geschieht also jetzt für jede der beiden Gestalten dreimal. Also insgesamt kommen die sechs Seelenflammen der Königinnen und Könige, vereinigen sich jetzt hier in diesen beiden Gestalten. Also je drei beim einen, beim König, und drei bei der Königin. Also dies geschah bei jeder Gestalt dreimal, darauf wurden alle Fackeln gelöscht und weggeräumt. Die samtene Decke des Tisches wurde über die beiden zusammengeschlagen, ferner ein Reisebett aufgestellt und zurechtgemacht. Dann wurden sie so eingewickelt dorthin getragen und, nachdem sie aus der Decke herausgenommen waren, fein nebeneinander gelegt. Also jetzt werden sie in ein Reisebett gelegt. Hinter den zugezogenen Vorhängen, also das hat offensichtlich auch so Vorhänge rundherum, dieses Reisebett, schliefen sie dort eine gute Weile. Nun war es an der Zeit, dass die Jungfrau nachschaute, was unsere anderen Künstler machten, also im Stockwerk darunter, im siebenten Stockwerk. Die waren wohlgemut, denn wie mir die Jungfrau nachher mitteilte, mussten sie Gold herstellen. Das ist zwar auch ein Zweig dieser Kunst, aber nicht der edelste, notwendigste und beste. Wohl hatten sie auch einen Teil der Asche, so dass sie meinten, der ganze Vogel sei bloß des Goldes wegen so wertvoll und auf solche Weise müsse den Entleibten das Leben wiedergebracht werden, denken sich die unten. Wir saßen also schweigend da und warteten, wann unsere Eheleute aufwachen würden, König und Königin. Das dauerte etwa eine halbe Stunde. Dann stellte sich der mutwillige Cupido wieder ein, und nachdem er uns nacheinander begrüßt hatte, flog er zu ihnen hinter den Vorhang und neckte sie so lange, bis sie erwachten. Also der Cupido ist es, der sie aufweckt. Nachdem Cupido sie geweckt und er sie einander sich zu erkennen gegeben hatten, ging er etwas beiseite und ließ die beiden ein wenig zu sich selber kommen. In der Zwischenzeit trieb er seine Faxen mit uns und schließlich ließ er die Musikanten holen, um uns aufzuheitern. Nicht lange danach erschien die Jungfrau selber. Nachdem sie den jungen König und die Königin, die sich noch etwas matt fühlten, untertänigst begrüßt und ihnen die Hand geküsst hatte, brachte sie die zwei schon erwähnten schönen Gewänder herbei, also diese kristallenen Gewänder, welche die königlichen Personen anlegten und also hervortraten. Also jetzt öffnet sich der Vorhang des Bettchens und die kommen hervor. Es waren schon zwei schöne Sessel bereitgestellt worden. Da hinein setzten sie sich und wurden von uns mit großer Ehrerbietung begrüßt, wofür sich der König selber gnädig bedankte und uns wiederum seiner Huld versicherte. Nun ging es schon auf 5 Uhr, deshalb durften sie nicht länger säumen. Also das Ganze hat ja in der Früh begonnen, am frühen Morgen hat das alles begonnen.
Ja, unten mit der aufgehenden Sonne.
Mit der aufgehenden Sonne, jetzt ist es bereits 5 Uhr. Und sie dürfen jetzt nicht länger säumen. Sobald die wichtigsten Sachen zusammengepackt worden waren, mussten wir die jungen königlichen Personen die Wendeltreppe hinab, durch alle Tore und Wachen hindurch, bis zum Schiff geleiten. Sie setzten sich mit einigen Jungfrauen und dem Cupido hinein und fuhren so schnell davon, dass wir sie bald aus den Augen verloren. Man war ihnen aber, wie ich später erfuhr, mit etlichen stattlichen Schiffen entgegengezogen, so dass sie also in 4 Stunden schon viele Meilen auf dem Meer zurückgelegt hatten. Nach 5 Uhr wurde den Musikanten befohlen, alles Gerät wieder hinab auf die Schiffe zu tragen, also es ist ja jetzt nur ein Schiff weggefahren, und sich zur Abfahrt bereit zu machen. Weil sie sind mit 7 Schiffen sind sie gekommen, eines ist jetzt zurückgefahren. Also 6 Schiffe bleiben noch über. Und da werden jetzt alle Gerätschaften wieder verladen auf dieses Schiff. Weil diese Arbeit nun recht langsam vor sich ging, ließ der alte Mann einen Teil seiner verborgenen Soldaten herauskommen. Diese waren bis dahin innerhalb des Walls versteckt gewesen, sodass wir sie nicht gesehen hatten. Daran merkte ich, dass der Turm zum Widerstand wohl gerüstet war. Diese Soldaten wurden mit unserem Plunder bald fertig, so dass weiter nichts zu tun war, als zu Abend zu essen. Als die Tische bereitet waren, brachte uns die Jungfrau wieder mit unseren Gesellen zusammen. Also jetzt ist Abendessen, man setzt sich hin und jetzt kommen auch die anderen wieder dazu. Und diesen gegenüber sollten wir uns recht kläglich stellen und uns unser Lachen verbeißen. Sie aber duschelten immer zusammen, wenn auch mancher Mitleid mit uns hatte. Also die denken, sie haben das große Werk vollbracht. Dabei ist es ganz anders. Während des Abendessens war auch der Alte wieder bei uns und zeigte sich als strenger Prüfer. Denn keiner konnte etwas Kluges vorbringen, ohne dass er es widerlegte oder verbesserte oder dem wenigstens eine gute Lehre hinzufügte. Bei diesem Herrn habe ich am meisten gelernt und es wäre gut, wenn sich jedermann an ihn wenden und seine Lehren beherzigen würde. Es gäbe manchmal nicht so große Gegensätze, wenn man seine Lehren beherzigen würde. Also der Alte da ist also, der steht noch über dem Christian Rosenkreuz. Er ist, könnte man sagen, der Meister, der ihm und seinen 3 Kollegen die Einweihung bringt. Es gibt eine Stelle, wo Rudolf Steiner darüber spricht, dass der Christian Rosenkreuz selber zu diesem Zeitpunkt durch Mani oder Manes eingeweiht wurde. Der ist also der noch höher stehende, der künftige Maitreya Buddha eigentlich. Könnte was mit dem Alten zu tun haben irgendwo. Ja. Nach dem Abendessen führte uns der alte Herr in seine Kunstkammern, die sich hier und dort in dem Wall befanden, also der Wall, der das, den Turm umgibt. Und wo wir so wunderbarliche Geschöpfe der Natur neben anderem, was die menschliche Vernunft der Natur nachgebildet hat, erblickten, dass wir wohl noch ein Jahr lang genug zu sehen gehabt hätten. Wir blieben bis tief in die Nacht bei Licht dort. Als wir schließlich lieber schlafen, als noch mehr Neues sehen wollten, wurden wir in Kammern untergebracht. Also jetzt kriegt jeder seine Kammer. Nicht mehr in der ersten Nacht mussten sie alle im Laboratorium unten schlafen, am Boden nur mit einer Decke. Aha. Ja, also da war es ganz karg, aber jetzt kriegen sie ordentliche Kammern. Aber immerhin, wir fanden dort im Wall nicht allein gute Betten, sondern obendrein noch höchst schmucke Kammern. Umso mehr wunderte es uns, dass wir gestern so hatten darben müssen. Also, in einer solchen Kammer war gut ruhen. Und weil ich vieler meiner Sorgen ledig und auch von der steten Arbeit müde war, wiegte mich des Meeres leises Rauschen in einen tiefen, sanften Schlaf, der ohne einen Traum von 11 Uhr bis morgens um 8 Uhr anhielt. Also jetzt schläft er tief und fest und traumlos. Sonst hatte er eigentlich immer wieder Träume in der Nacht, die manchmal auch große Sorgen bereitet haben, weil er ja auch immer die bange Frage sich stellt, ob er dem Werk überhaupt gewachsen ist. Also das ist auch so ganz wichtig und so typisch für ihn, dass, oder für jeden Eingeweihten eigentlich. Die Eingeweihten sind nicht die so sagen, pfuh, ja, ich bin eh schon so weit und das wird alles kein Problem sein, sondern der sich also sehr wohl bewusst ist, dass auch der höchste Eingeweihte sehr, sehr, sehr wohl scheitern kann und dann auch sehr tief abstürzen kann. Also, ihr wisst halt, das alte Lied ist, je höher man steigt, desto tiefer kann man fallen. Also, und man muss ja denken, auch die Versuchung durch die Widersacher wird umso stärker, je höher man steigt. Also, die hört nicht auf, sondern die wird immer kräftiger. Und natürlich, wenn der Weg richtig geht, ist die Versuchung in der Stärke angemessen den geistigen Fähigkeiten, die man entwickelt hat. Das gehört zusammen, aber garantiert ist es natürlich nicht, dass das im Gleichgewicht bleibt, sondern das liegt eben am Ich. Das Ich ist das, was das Gleichgewicht ausmacht und letztlich ein bisschen daneben ist ganz daneben. Die Waagschale fällt sozusagen hinunter aus dem Gleichgewicht, entweder halt auf die luziferische oder auf die arimanische Seite. Und dazwischen, das ist ein Äußerl, um das wirklich zu halten. Und das kann nur das Ich. Das Ich ist das, das also die Waage hält zwischen den beiden Kräften. Und die sind da und die gehören dazu. Darum ist auf dem Altar eben auch der Totenkopf und die Schlange. Die gehören dazu. Und die sind sogar miteinander verbunden irgendwie, weil die Schlange ja immer da durchläuft. Das ist eigentlich ein gutes Bild. Und ohne dem geht es nicht. Ja, es muss sogar die Schlange wieder neu belebt werden, nachdem sie den Vogel gepickt hat. Und das Blut herausgekommen ist. Also er hat sich luziferische Kräfte geholt, so starke sogar, dass der Luzifer, dass dem die Luft ausgeht, sozusagen ein bisschen. Also er hat sich voll gesättigt eigentlich mit diesen luziferischen Kräften und dann muss der Luzifer selber noch gerettet werden. Das
Moment, der Luzifer
ist hängt mit der Schlange zusammen, mit der Schlange. Ja, genau. Ja, der Totenkopf ist der Ariman. Und der Luzifer ist die Schlange. Und eben da vor allem auch die luziferischen Kräfte, die auch mit der geistigen Erkenntnis zu tun haben. Also dann kriegt sie da immer durch den Totenkopf durch. Der Totenkopf, das ist ja eigentlich, also die Schädelstätte, das ist der Ariman, die, die, die alemannische Burg da oben, aber da drinnen sind trotzdem luziferische Kräfte, sonst wär zum Beispiel das bildhaft imaginative Element gar nicht möglich. Sonst wäre es nur ganz totes Verstandeswissen. Und gerade der Eingeweihte oder der Hellseher dann sogar, auch wenn es neues Hellsehen ist, braucht diese Kräfte drinnen. Aber sie müssen eben im richtigen Gleichgewicht sein. Sie müssen im richtigen Gleichgewicht auch mit den arimanischen Verstandeskräften sein. Das heißt, der moderne Eingeweihte muss das, was er schaut, auch in klare Begriffe fassen können. Nur dann hat es Wert für unsere Zeit. Wenn es nur eine wunderschöne Schauung ist, die vielleicht das Gefühl erhebt, reicht es noch nicht, sondern er muss es auch ganz klar in Begriffe fassen können. Weil nur damit kann man heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele und allem, was dann darauf folgt, wirklich die äußere irdische Welt umgestalten. Ja, man muss denken, wir sind jetzt mit der Bewusstseinsseele, geht es ja so richtig los mit der kompletten Umgestaltung der ganzen Erde. Ich meine, das sieht man ja auch mit der Technik, da gehört auch die Technik dazu. Die Technik ist natürlich was vollkommen Arimanisches und trotzdem ist sie notwendig. Also man darf nicht sagen, die wäre ein Fehler und wir müssen doch die Natur bewahren, ja sicher. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht die Technik die Natur auffrisst. Aber es muss auch eine völlige Verwandlung der Natur zu etwas Höherem passieren. Also die Auferstehung nimmt ja letztlich die ganze Erde, auch die ganze physische Erde mit und verwandelt sie in etwas Höheres. Und das heißt, die Natur, so wie sie jetzt ist, obwohl sie durch die Schöpfergötter hervorgebracht wurde, ist nicht vollendet. Sondern sie harrt noch der Vollendung und an der muss der Mensch mitarbeiten und an dem müssen aber auch die luziferischen und arimanischen Kräfte mitarbeiten, aber halt im richtigen Gleichgewicht. Das ist die hohe Kunst.
Ja, weil es gibt ja auch Übergriffe.
Ich meine, ja, natürlich.
Es ist so arg manchmal.
Natürlich, ich meine, es gibt halt fast nur Übergriffe. Ja. Also zumindest die sind sehr im Vordergrund.
Ja.
Und es wird in Zukunft auch darum gehen, eine Technik zu entwickeln, die mit dem Geistigen so verbunden werden kann, naja, wie das etwa im Drama mit dem Werk vom Dr. Strader beschrieben wird. Da steckt diese Grundidee dahinter. Sehr wohl eine Technik zu schaffen, also es ist Technik, es ist eigentlich etwas Totes, aber sie ist doch offen dafür, für die geistigen Kräfte. Und vor allem treibt sie den Menschen nicht diese geistigen Kräfte auf, weil es ist, wenn der Ariman die Überhand gewinnt, dann verliert der Mensch in Wahrheit zuletzt sein Ich oder kann es zumindest hier auf Erden nicht mehr einsetzen, um die Welt umzugestalten. Weil der Ariman will genau das, dass das Ich des Menschen den Körper nicht mehr ergreifen kann, aber auch nicht aufsteigen kann in die geistige Welt, sondern sozusagen knapp darüber schweben bleibt, also in erdnaher Sphäre darüber schweben bleibt, aber sich nicht weiterentwickeln kann, weil das geht zunächst einmal nur im physischen Leib, aber auch nicht einen Weg durch die geistige Welt durchmachen kann, sondern gefesselt ist an die Erde, aber nicht den Körper ergreifen kann. Der Körper wird dann immer mehr arimanisiert, technisiert, wenn man so will. Ja. Und da sind ganz starke Tendenzen, die in die Richtung gehen. Und die werden auch noch viel stärker kommen, müssen sogar kommen. Nur es muss in einer Art geschehen, dass das Geistige des Menschen sehr wohl eingreifen kann. Und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern noch viel besser als jetzt. Das ist der Punkt. Und im Moment zielt halt die Technik ein bisschen genau auf das hin, den Menschenleib immer mehr im weitesten Sinn zu technisieren, ihn technisch zu verbessern. Das ist ja der Traum von vielen heute, Wissenschaftlern, Technikern, Medizinern und so weiter. Teilweise wird das ja schon gemacht, ich meine, der kleinste Herzschrittmacher ist ein Anfang davon. Da wird eine Funktion, die der lebendige Organismus nicht mehr ausfüllen kann, technisch ersetzt. Und so geht es weiter. Es wird wahrscheinlich in sehr bald absehbarer Zeit kommen, dass man mit elektrischen Leitungen, zum Beispiel bei Querschnittgelähmten, das überbrücken kann und dann sehr wohl die Muskeln ansteuern kann und die dann gehen können wieder. Wer wird dann sagen, na, das ist schlecht und das darf man nicht machen? Aber natürlich steckt der Darwin drinnen. Es wird kommen, es wird funktionieren, aber man muss es eben so machen, dass das Geistige des Menschen nicht hinausgeworfen wird. Das ist also immer auf des Messers Schneide, weil jedes, wie soll ich sagen, leblose Ding, das ich dem Organismus einbaue, da ist die Gefahr dann, dass das nicht vom Geistigen ergriffen werden kann. Wenn es richtig gemacht wird, kann es bis ins Tote hinein vom Geist ergriffen werden. Weil Auferstehung heißt ja letztlich, dass auch bis ins Physische hinein, das Geistige hineinwirken kann.
Ja, aber das ist eine andere Geistige.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Nicht die. Ne?
Ja, es darf nicht diese arimanische Geistigkeit sein, das ist klar. Das ist die christliche Geistigkeit. Ja. Die kann auch bis in den toten Stoff hinein gestaltend wirken. Ja. Und das soll auch kommen. Aber natürlich, der den Weg einmal bahnt, ist der Ariman. Der muss auch mitwirken dabei. Das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, dass man den Ariman hinaussperrt, sondern er muss in Dienst genommen werden. Das ist der Punkt. Genauso wie der Luzifer nicht draußen bleiben darf, sondern mit hineingenommen wird. Und das ist dann zum Schluss die Erlösung der beiden auch. Ja. Wenn sie an dem Werk mitarbeiten können. Lernen sozusagen an diesem richtigen christlichen Werk mitzuarbeiten. Das ist ein Grundgedanke dieser kümischen Hochzeit, dass diese Widersacherkräfte dadurch erlöst werden, dass sie in das große Werk einbezogen werden und dort am richtigen Platz ihre Kräfte einbringen, die nur sie einbringen können. Weil wir hätten schon jetzt unser physisches irdisches Menschdasein könnten wir nicht haben, zum Beispiel ohne die Kräfte des Ariman. Er ist notwendig dazu. Er ist notwendig, der wirkt in uns und soll es auch. Nur er neigt halt immer dazu, übergriffig zu werden. Und er erstreckt seine Wirkung, die er im Physischen haben sollte, ins Geistige des Menschen hinein und tötet unsere Erkenntniskräfte, ab zum Verstand zum Beispiel. Ja. Das heißt, der Herr führt der Gang auf die Schädelstätte, da stirbt es dann ab zum bloßen äußeren Verstand, alles. Und es kann die geistigste Sache zu dem Absterben, wenn ich es nur mit dem Verstand erfasse. Das ist ja das Problem selbst mit dem Werk Rudolf Steiners. Wenn ich es nur mit dem Kopf erfasse, dann ist es tot. Und wenn ich es nur dann ist es nichts mehr, dann ist es ein Verstandeswissen, das im Grund weniger wert ist als das naturwissenschaftliche Wissen, weil das ist dann wenigstens konkret. Wenn es Verstand ist das im Grund hochintelligent, aber völlig unwirksam im richtigen Sinn. Und genauso wäre es aber verkehrt, wenn dieses Feuer der Begeisterung, das der Luzifer vermittelt, nicht da wäre, aber wenn es jetzt nur ins Luziferische, ins sich von der Erde abheben führt, dann unterstützt es gerade das, was der Ariman nämlich will, das Menschen-Ich aus dem Körper herauszuheben und darüber schweben zu lassen. Ohne wirklich in die höhere geistige Welt aufsteigen zu können. Also die zwei arbeiten heute natürlich zusammen in Wahrheit. Nicht gern vielleicht, aber de facto ist heute an fast allen Erscheinungen, die wir in der Welt haben, sind beide stark beteiligt. Es ist oft heute gar nicht mehr trennbar. Das ist das beste Beispiel, was es immer gibt, die Handys oder das Zeug. Da ist einerseits, spricht es den Luzifer an, die bunten Bilder, die drauf sind und die Spiele, die man spielen kann drauf und weiß Gott was alles. Aber dahinter steckt eine beinharte arimanische Technik, die diese Illusion hervorzaubert. Und da ist kein Platz fürs Ich, in dem Gerät zumindest drinnen. Und die Kunst wird bestehen, eine Technik zu schaffen, in der das menschliche Ich drinnen auch wirkt.
Ja, aber ich finde, das kann ja nur der Mensch sein. Und wie man jetzt aber den Mensch, da finde ich, ist er so arg, wie heute gearbeitet wird, und das sieht man überhaupt nicht. Und zwar, wie eben durch die Technik, ja, Elektronen, ja. So diese Kinder, so früh
als möglich. Natürlich.
Ja, beeinflusst, ja. Und das Gehirn kann sich gar nicht mehr richtig entwickeln.
Genau das ist der Punkt.
Ja,
das ist der Punkt.
Ja, das ist das.
Also da fehlt wirklich also diese christliche Mitte, wo das Menschen-Ich die ganze Sache in die Hand nimmt und wirklich leitet.
Ich finde, das ist so arg, weil das Ich ist ja wirklich noch nicht ganz da, wenn die Kinder...
Ja, ist eh klar. Sind, ne? Und ich meine, natürlich ist das von den Widersachermächten, die tun sich natürlich am leichtesten, am besten, die Kinder anzugreifen, wo das Ich noch gar nicht ganz inkarniert ist. Und wenn sie es da schaffen, es gar nicht vollständig hereinkommen zu lassen, dann erzielen sie genau das, was sie wollen. Und tatsächlich, Rudolf Steiner spricht ja ganz selten, aber doch von dem Phänomen der ichlosen Menschen. Also das gibt es sehr wohl bereits, dass es Menschen gibt, die sind voll und ganz eigentlich Menschen, das Ich ist nicht mehr drinnen.
Es geht bei den Kindern aber über die Erwachsenen. Zuerst sind die Erwachsenen so verbildet,
natürlich.
Diese Medien den Kindern
sehen. Ja, natürlich.
Dass sie das selber gar nicht
natürlich. Und das wird systematisch von Generation zu Generation, und zwar in einem Höllentempo, aufgebaut. Weil das ist innerhalb von ein paar Generationen, es ist jetzt vielleicht die dritte Generation oder was, also mit den ganz modernsten eh noch nicht, aber die schon sehr stark in die Richtung gehen. Und die Eltern sind das schon irgendwo gewohnt, haben aber noch was anderes trotzdem mitbekommen, aber das können sie nicht mehr oder nur mehr sehr, sehr rudimentär weitergeben an ihre Kinder. Und die nächste Generation hat dann schon gar nichts mehr in der Richtung weiterzugeben. Das ist die Riesengefahr.
Und trotzdem muss man es mitbegleiten.
Aber es geht eben heute nur mehr aus ganz bewussten geistigen Kräften. Weil eben genau das, was früher, sagen wir mal, instinktiv da war, das wird in ein, zwei Generationen weg sein.
Ja, beziehungsweise sie haben es
selber
gar nicht so erlebt.
Ja, sie haben es selber schon immer so erlebt, richtig. Und jetzt steht er noch zwei, drei Generationen weiter vor und das ist weg. Und dann passiert genau das, was nicht passieren dürfte, dass der Mensch eigentlich zum Teil der Maschinenwelt wird.
Ja, und
im Grunde.
Wenn das Menschentum kann das Ziel gar nicht mehr erreichen, ne? Eigentlich.
Na, ja,
was es
richtig.
Soll.
Ja, ja.
Es ist wirklich ernst. Es ist, es ist nicht nur ein
Und die Verführung ist riesengroß, weil der Ariman ja natürlich mit sehr vielen Zuckern lockt. Weil man darf jetzt nicht glauben, dass die Welt deswegen jetzt im Chaos oder so versinkt. Das ist nämlich die falsche Vorstellung.
Ja, mit der Bequemlichkeit.
Es kommt die Bequemlichkeit. Es ist eigentlich, wird mit einer im Grunde sehr angenehmen Zukunft gelockt, wo alles bestens funktioniert, jeder sein Auskommen hat.
Die Willenskraft
wird immer schwächer, aber seine Triebbedürfnisse werden befriedigt. Es gibt genug Mittel dazu sozusagen. Die Nahrungsversorgung wird in aller Ruhe festgestellt. Es gibt Medikamente gegen lästiges Aufkommen geistiger Impulse, die vielleicht störend sind.
Was? Medikamente?
Medikamente gegen, wenn noch Psychopharmaka, wenn noch irgendwo einmal was Geistiges durchblitzen sollte, wo eh schon heute vielen mulmig wird. Weiß ich, man merkt doch heute schon ganz deutlich, also bei vielen, nämlich gerade auch bei vielen jungen Menschen, es gibt sicher einen großen Teil auch, der gerade sehr offen ist fürs Geistige, aber es gibt auch einen Teil, und spätestens passiert das, nachdem so eine Universitätsausbildung kommt, dann ist es aus, dann kommt Panik vor dem Geistigen. Instinktiv alles, wo was, hör mal auf mit dem Blödsinn. Man will einfach, was man angreifen kann, rein materialistisch, da fürchte ich mich nicht. Ich fürchte mich vor der Geistigkeit. Natürlich, weil das, was ist das Erste, was ich begegne, dann schaue ich nämlich dem Ariman ins Gesicht. Weil vorher komme ich ja gar nicht vorbei, weil zuerst muss ich die Herrschaften sehen, die Widersacher sehen, bevor ich zum höheren Geistigen komme. Weil die stehen ja massiv da, und die sind das Erste, dem ich begegne. Und vor dem ist eine ungeheure Panik in Wahrheit da. Das heißt, es ist heute bei einer Vielzahl von Menschen eine instinktive Ablehnung des Geistigen, weil sie spüren, ich bin dem nicht gewachsen, die Auseinandersetzung mit dem Ariman dort. Und das ist auch nicht ganz unbegründet, weil wenn nicht eine entsprechende geistige Vorbereitung da ist, dann sind sie dem hoffnungslos unterlegen natürlich. Weil der Ariman hat eine brillante Intelligenz, und das, wenn sie dafür für das Geistige aufwachen würden, würde er selber völlig unter Kontrolle bekommen. Ich meine, das ist das Ziel. Ja, wenn spaziert.
Oh, was erzählst du gerade vom Ariman?
Ja, ich war vom Ariman. Also, nein, es kommt der Herr Dr. Strader, von dem wir eigentlich eh gerade geredet haben.
Und was jetzt sage ich noch was? Wir haben es total klar jetzt schon besprochen, erkannt und so weiter. Mein einziger Trost ist halt immer so wie in den Märchen. Wenn zwei den Weg schaffen und es durchschauen und
so ist es.
Es richtig denken, und die anderen, die dürfen sie dann alle mitnehmen.
Ja, so ist es.
Weil man sieht ja, die können ja schon verloren sein. Aber wenn es zwei schaffen, so wie in den Märchen, dann sind wieder alle mit
so von den Menschen.
Ja. Und wenn wir das nicht hätten, ich sage euch so offen und ehrlich, also wenn ich nicht die Märchenwelt so gut kennen würde, und also das ist wieder Trost.
Ja, absolut. Schon. Und die
muss man so aufpassen, und dann finde ich das so berechtigt, was du gesagt hast, der wird auch immer wieder zweifeln, bin ich am richtigen Weg.
Absolut, muss man.
Bis zum Schluss.
Muss man. Und die Märchen, eben gerade für die Kinder natürlich, sind was unheimlich Wichtiges, und die kommen ja aus dem Rosenkreuzerischen eigentlich. Weil die kommen aus der Strömung. Gibt es im zweiten Mysteriendrama wird es angedeutet, das heißt die Lehre der Tempelritter da, dass die ihre Lehren für das Volk in Form der Märchen geben, und es gibt einen Vortrag von Rudolf Steiner, wo er das eben auch genauer ausführt, obwohl ja die Rosenkreuzer im engeren Sinn erst später zumindest unter dem Namen bekannt sind, aber die Strömung geht zurück bis auf die Atlantis. Das ist die Strömung der Sonneneingeweihten. Das ist die Strömung, die durchgeht. Ich meine, jetzt nennen wir es halt Rosenkreuz, aber das ist diese Strömung, aus der die Anthroposophie dann kommt. Also, und die gab es eben auch schon zur Zeit der Tempelritter. Die Templer zum Beispiel gehören auch zu der Strömung dazu. Und es ist ja eigentlich dieses Templerwissen, diese Templereinweihung ist auf die Rosenkreuzer übergegangen. Die waren die Fortsetzer des Ganzen. Und das ist halt wie immer so passiert, dass sie halt im äußeren Wirken einmal wieder unterbunden wurden. Das war bei den Templern so. Der Templerorden wurde vernichtet. Die Rosenkreuzerströmung ist praktisch durch den 30-jährigen Krieg völlig im Untergrund verschwunden. Und was danach dann so wirklich nämlich historisch fassbar ist an Rosenkreuzerorden, das ist ja alles schon was ziemlich Äußerliches. Ist ja eigentlich gar nicht mehr das Richtige.
Aber die Märchen, drum sind es dann auch.
Aber die Märchen. Und eben Das heißt, diese Märchen kommen aus dem Rosenkreuzer Orden, aus dem wirklichen Geistigen, der sich schon spätestens seit der atlantischen Zeit durchzieht. Und die Märchen haben ja ihren Ursprung dann in der nachatlantischen Zeit, eben in der urindischen Kultur. Von dort geht es eigentlich aus und von dort strömt es dann zum Beispiel nach Europa oder in die ganze Welt eigentlich. Aber die bringen das herein, weil es wirklich noch aus dem unmittelbaren geistigen Schauen ist. Dort ist der Kern, die ganzen Grundmärchenmotive findet man schon im Altindischen dort.
Und das ist so herrlich, also in der Realität, das sind nicht nur einmal zwei Menschen, sondern immer wieder zwei.
Ja, ja.
Und die haben wieder einen anderen Menschenkreis.
Absolut. Ja?
Also, und das ist schon auch wieder das Tröstliche. Also,
absolut.
Dass wir auch nicht alle erkennen und durchschauen und wirklich.
Es müssen Einzelne vorangehen dabei und irgendwann letztlich muss es natürlich jeder selber durchkämpfen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, andere zu unterstützen dabei. Ja. Also das können wir ja dann noch irgendwann einmal gesondert besprechen. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man auch anderen helfen kann, trotz eines schwierigen Karmas. Und man kann natürlich ihr Karma nicht austragen, das müssen sie selber, aber man kann ihnen Bedingungen schaffen, unter denen sie die Chance haben, das auszutragen und dann mit den Widersacherkräften fertig zu werden irgendwo. Und sie nämlich zu lenken lernen. Der Punkt ist, es geht letztlich nicht, und dessen müssen wir uns gerade jetzt in unserer Zeit immer mehr bewusst werden, es geht nicht im Endeffekt um den Kampf gegen die Widersacher, sondern es geht um die Erlösung der Widersacher, die darin besteht, dass sie den richtigen Anteil am fortschreitenden Werk nehmen können und nicht halt einen Blödsinn machen, sozusagen. Also, aber sie sind unverzichtbar.
Ja, ja.
Sie sind absolut unverzichtbar.
Ja, unbedingt.
Und
es gibt also die verschiedensten Möglichkeiten. Gestern haben wir gesprochen über die Frau ohne Schatten, ne? Auch durch Verzicht zum Beispiel,
ja, ja.
Ne?
Ja,
je nachdem,
natürlich.
Wie es die Situation
natürlich,
verlangt,
ne? Natürlich, ja.
Also es gibt da keine Regeln, sondern muss man immer selber rausfinden.
Ja, das ist richtig.
Was man dazu beitragen kann.
So ist es. Na, diese ganze Geschichte jetzt da vom Christian Rosenkreuz und eben speziell dieser sechste Tag mit diesen Entwicklungsschritten, ist halt ein Bild für den geistigen Weg, den man zu gehen hat, um dorthin zu kommen. Und da geht es jetzt darum, diese Bilder zu verinnerlichen. Also das Ganze soll letztlich eine Meditationshilfe sein, anhand dieser Bilder seinen eigenen Verwandlungsweg zu finden. Weil der muss ja letztlich ein individueller für jeden sein. Also das heißt, jeder muss ein kleiner Christian Rosenkreuz für sich sein. Es kann ihm niemand anderer abnehmen. Es ist, einer muss, und ja, das ist eben.
Du hast ja gesagt, durch ich muss
genau,
der ganze Körper
genau,
lernen. Also
genau.
Das hat jeder
genau,
in sich.
Genau.
Und um das geht's.
Um das geht's.
Um das geht's.
Um das geht's.
Jetzt sagst du noch, wie viele Flammen da eingestiegen sind.
Sechs insgesamt.
Sind dann sechs
Flammen? Sechs Flammen, ja. Also in jede der beiden Figuren drei. Und das hängt eben mit den Seelenkräften zusammen. Also die Dreizahl jeweils. Man kann es also.
Ganz oben, ja.
Es ist jetzt da schon ein bisschen klein, das Ganze. Also ich glaube, das mit dem sechsten Stockwerk hast du schon irgendwann einmal gehört. Da gab es diesen Vogel, der ausgebeutet war, der ist dann geköpft worden. Kommt aber kein Blut heraus beim Köpfen, aber aus seiner Brust kommt dann Blut heraus. Das wird in einer goldenen Schale aufgefangen. Mhm. Der Körper des Vogels wird verbrannt zur Asche. Die wird da hinaufgebracht, nicht in das siebte Stockwerk, weil jetzt passiert da im sechsten Stockwerk so ein großes Primborium, der Christian Rosenkreuz und drei seiner Begleiter werden separiert, angeblich weil sie sich unfähig erwiesen haben, das Werk fortzusetzen, und nur der Rest bleibt zurück und wird mit irgendwelchen Tätigkeiten dann da im 7. Stockwerk beschäftigt. Da geht es also um die Kunst des Goldmachens und so weiter, als niedere Kunst in Wahrheit. In Wahrheit ist der Christian Rosenkreuz mit seinen drei Begleitern der Auserwählte, oder sind die Auserwählten, um das Werk, das eigentliche Werk zu vollenden.
Dachkammer.
Und in der Dachkammer, genau. Und jetzt wird aus der Asche des Vogels, es wird mit Wasser und Essenzen versetzt und ein Teig geknetet, daraus werden kleine Menschenfiguren geschaffen, werden gegossen in eine Form, die werden im Ofen, einmal reifen die aus, werden dann auf einen Tisch gelegt und werden mit Blutstropfen ernährt, und zwar mit dem Blutstropfen, das man von dem geköpften Vogel, also von dem Herzblut aufgefangen hat, mit dem wird tropfenweise in die Münder Blut hineingegeben. Daraufhin wachsen diese Figuren sich zu wirklicher Menschengröße aus, also vorher sind sie nur so eine Handspanne, wachsen sich aus, aber sind aus Fleisch bereits, aber sie leben nicht. Sie sind unbelebt. Sie sind wunderschön, aber sie sind wie wunderschöne Leichname noch. Und damit sie belebt werden können, müssen jetzt diese Seelenflammen wieder hineinfahren, die bei der Köpfung der Königspaare, am 4. Tag war das, die weggefahren sind, was der Christian Rosenkreuz beobachtet hat, wie diese Seelenflammen übers Wasser fahren. Er hat sie dann am Vortag, in der Nacht vom 5. auf den 6. Tag, bevor das Werk im Turm begonnen hat, noch einmal gesehen. Da hat er gesehen, wie diese Flammen sich der Insel nähern. Der Turm ist ja auf einer Insel weit draußen im Meer. Und danach hat sich dann der Himmel verdunkelt und dann ist er geschwind wieder in sein Laboratorium geflüchtet. Aber er hat nur mitbekommen, die Flammen müssen irgendwo in der Nähe bereit sein. Und die kommen jetzt hinein, und zwar je drei in eine der Figuren. Und die fangen jetzt an, diese Körper zu beleben, zu beseelen, zu durchgeistigen. Also man kann diese Seelenflammen auch damit in Zusammenhang bringen. Leben, Beseelung und Geistiges, eigentlich Geistiges.
Man ist trotzdem voll, Fühlen und Denken dann.
Ja, sowieso.
Das steckt dahinter.
Das eine ist Fühlen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann es auch, wie gesagt, betrachten: Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele. Jedes hat seine Berechtigung. Ich greife dann einen speziellen Aspekt davon heraus. Also in diesen Flammen ist das alles drinnen, wenn man will. Man könnte sogar sagen, Ätherleib, Astralleib,
genau.
Ich-Träger, Ich-Substanz.
Und das ist die physische.
Das sind Leichnamen.
Aber das ist die physische. Dann hätten wir die Bremer Stabmusikanten
besser. Ja, genau. Und es geht ja hier darum, vor allem darum, das Physische muss verwandelt werden. Also das ist die spezielle Botschaft des Rosenkreuzertums. Also das heißt, die Hauptarbeit besteht darin, das Physische zu verwandeln. Und das Geistige ist durch die Köpfung am 4. Tag einmal abgetrennt worden, es hat sich getrennt vom Physischen, und dieses Physische muss jetzt erneuert werden und muss neu belebt werden. Und man kann das sogar im ganz großen Bild natürlich auch sehen, man kann auch sehen, dass das Ganze ein Prozess ist, der durch die Reinkarnationen natürlich geht. Also bis dadurch kann man das sehen. Also solche Bilder, solche Meditationsbilder sind immer unter verschiedensten Aspekten zu lesen. Also das ist der Punkt, und darum kann man nicht eine eindeutige Erklärung für alles geben, sondern sie ist immer vieldeutig. Und es ist an jedem Einzelnen gelegen, sich das Bild oder die Deutung des Bildes zu holen, die er gerade für seine Entwicklungssituation braucht. Also für jeden ist wichtig, diese Himmelskugel sozusagen zu sehen, wo stehe ich jetzt in der Weltentwicklung, und die Uhr schlägt die richtige Stunde sozusagen. Sie zeigt, dass jetzt die Zeit reif ist, dass ich diesen Entwicklungsschritt machen kann.
Da ist
eine Uhr mit Schlagwerk auch dabei.
Ja.
Es ist eine Himmelskugel.
Ja.
Und immer wenn die Himmelskugel eine spezielle Konstellation zeigt, also das heißt der räumliche Kosmos, so, eine bestimmte Konstellation, Himmelsglobus. Es ist ein Himmelsglobus und dazu auch eine Uhr mit Schlagwerk. Die Uhr schlägt dann immer, wenn die Konstellation da ist. Es ist auch interessant, dass das auf zwei Sachen aufgeteilt ist. Also hängt mit Raum und Zeit auch irgendwo zusammen. Ich muss es in Raum und Zeit hereinholen. Eigentlich ist es ja geistig gesehen, gehört es zusammen. Ist ja eigentlich gar nicht eine wirkliche geistige Realität, weder der Raum noch die Zeit. Sondern es spaltet sich auf. Und spaltet sich so auf, dass der Raum mehr halt das Physische betont, die Zeit mehr das Ätherische betont zum Beispiel. Mhm. Aber Raum und Zeit für sich sind nicht wirkliche geistige Realitäten.
Mhm. Ja, bei der Unschauer wird ja auch dieses Ei durch die Sonne erwärmt und
durch die Sonne ausgebreitet. Der ganze Kosmos spielt mit, also die Lebenskraft der Sonne spielt mit.
Sonne, ja.
Mhm. Aber es sind auch, der Spiegel ist auch notwendig. Der Spiegel ist auch wichtig dabei. Der Spiegel hat zum Beispiel immer den arimanischen Belag hinten. Ja. Weil eine Fensterscheibe, die durchsichtig ist, spiegelt noch nicht. Erst wenn der schwarze Hintergrund da ist, und sei es die schwarze Nacht draußen, dann kann man sich spiegeln drinnen.
Wie der Hammer seinen Amboss braucht,
ja.
Sagt er.
Ja, genau.
Das bringt zu mir.
Genau. Ja. Also das ist das Kernstück.
Der ganzen Hochzeit.
Aha, ja. Der siebte Tag, den werden wir heute nicht mehr angehen, der ist der Ausklang im Grunde. Also das ist der Tag der Ruhe, wenn man so will. Ja, also da ist das Werk vollendet, es werden aber noch einige wichtige Dinge geklärt natürlich.
Das ist der Schöpfungstag des Menschen.
Ja, na, darum ist es auch am sechsten Tag. Ja.
Und du sagst Tag der Ruhe?
Ja.
Der Mensch,
der Mensch. Und der Mensch wird am sechsten Tag geschaffen, genau, mit der Schöpfungsgeschichte. Und da ist jetzt die Erneuerung dessen, an der das Ich des Menschen bewusst mitbeteiligt ist. Und an der Neuschöpfung des Menschen muss das Ich bewusst beteiligt sein. Das passiert nicht mehr einfach nur durch die Götter, sondern da gehört das bewusste Ich dazu. Das ist der schwierige Weg. Und dazu gehört auch ein bisschen das in die Unterwelt gehen. Es ist wieder so, es ist nicht so ganz klar angedeutet, aber in Wahrheit dieses Laboratorium liegt so ein bisschen unterirdisch auch. Also das ist so fast das Kellergeschoss ein bisschen.
Achso, das hast du schon angedeutet.
Ich habe es angedeutet, ja.
Achso, das müsste ganz sein.
Also. Nein, es ist nicht ganz. Nein, man kann ja durch die Tür rein, es geht zwar Treppe runter, aber
also das Turm braucht ein Fundament.
Aber er braucht das Fundament und es geht in die Erde hinein. Das ist immer so zart angedeutet.
Ein Souterrain, ne?
Ein Souterrain, genau. Genau.
Das habe ich einmal geistig erlebt, und zwar in Dornach. Da habe ich eben mit der Erika Beyer.
Ja.
Also da haben wir zuerst die sieben Weltreligionen, ja, eine Woche lang durchgemacht. Also alle kamen und haben ihre Religion vertreten, und das Endergebnis war, durch Rudolf Steiner können sie ihre eigene Religion besser verstehen.
Ja.
Das ist natürlich ein Halleluja auf Rudolf Steiner, waren das sieben Vertreter von sieben Weltreligionen dort aussprechen. Da waren ganz hehre Gedanken. Und die zweite Woche, die eigentlich die Erika erleben wollte, die ist ja nur mitgefahren, damit
ja.
die Architekten
ja.
Auch noch eine Woche mhm. gemeinsam mhm. durchmachen. Na, dann waren die Architekten. Und der erste Eindruck, wie ich da in den großen Raum hineinkomme, in die Kirchianum, da waren drei Projektoren aufgestellt.
Ja,
und
ja.
Nur klack, klack, klack. Und jeder wollte sein Werk dort präsentieren.
Ja.
Und das so gespürt, weg vom Himmlischen in die Erde hinein.
Ja.
Das habe ich physisch gespürt.
Ja.
Dass ich da vollzogen habe, aber geistig.
Ja.
Das war unwahrscheinlich. Und dann ist mir eingefallen, gar nichts, ich weiß schon, was das ist. Das war jetzt Hiram und Salomo.
Ja,
das
genau.
Das habe ich auch einmal dort in dem Saal gesehen, das Drama von
ja.
Albert Steffen. Ne?
Ja.
Hiram und Salomo.
Ja, genau.
Und mit der Königin von genau. Saba, mit der Sternenweisheit. Und. Das ja. haben wir damals dort erlebt.
Ja, na, das steckt ja, alles dahinter.
Ja. Hiram ist ja Rosenkreuz, oder?
Ja.